Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Ja, die Lindenstraße, das war ein großes Unternehmen. Kein Mensch wusste so genau, wie man sowas macht, außer Geisendörfer. Da gibt es ja englische Vorbilder, die hatte er studiert und er versuchte, das ins Deutsche umzusetzen. Ein sehr engagierter Mann. Innerhalb der ARD gab es ein großes Gezerre, welcher Sender das machen sollte. Die Münchner hatten es so gut und es war auch auf München konzipiert. Die Lindenstraße ist ja in München und ist in Köln-Bocklemünd aufgebaut. Dort ist sie zu besichtigen. Mit allen hervorragenden Produktionsmöglichkeiten, die der Westdeutsche Rundfunk bieten kann, haben wir das angefangen.
Friedrich Nowotny, vor 25 Jahren verantwortlich als WDR-Intendant für die erste wöchentliche Soap im deutschen Fernsehen. Das erste räumt heute ab 23.15 Uhr Sendezeit für eine Lindenstraßen-Kultnacht frei. Die Jubiläumsfolge dann morgen am Sonntag 18.50 Uhr im ersten. Doch jetzt ist jetzt und ich folge einer Twitter-Empfehlung, wegen der knappen Stunde Sendezeit nicht nur das zu machen, was alle machen. Deswegen heute nichts weiter über die Lindenstraße, nichts über WikiLeaks und dem IT-Gipfel der Bundesregierung. Aber es geht natürlich nochmal um Wetten, dass nochmal, weil im Podcast der letzten Woche klang es kurz an. Um den Reporterpreis soll es gehen in dieser Radio 1 Medienmagazin-Ausgabe vom 11. Dezember 2010, um Einbettung der Medien in den Drogenkrieg Rios. Und Sie hören Rainer Brandt, die Synchronstimme von Belmondo und Tony Curtis. Und das alles
zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kabel.
Der Medienskandal der Woche.
Ja?
Sofort ein Arzt.
Wir werden jetzt diese Sendung hier an dieser Stelle abbrechen. Das ist auch für einen Entertainer mal ganz schwer zu sagen. Also ich hätte für Sie so viel heute Abend vorgehabt. Aber alles andere wäre falsch. Und gerade wir im ZDF fühlen uns verantwortlich, hier nicht auf heiter zu machen, wenn wir nicht wirklich heiter sind. Und das können wir jetzt leider nicht mehr in der Form sein, wie wir Ihnen das gerne präsentiert hätten. Dankeschön. Und so hätte es nicht kommen sollen. Ich bitte um Ihr Verständnis und danke sehr.
Die Wetten-das-Sendung, circa 2 Stunden nach der letzten Medienmagazin-Ausgabe. Bei einer akrobatischen Wette verletzte sich der Protagonist schwer. Die Show wurde zunächst unterbrochen, dann abgebrochen. Im Medienmagazin-Podcast vom 4. Dezember unter radio1.de sind die Ereignisse kurz zusammengefasst noch einmal abrufbar. Der Schock, aber auch die Besonnenheit und Transparenz, mit der das ZDF auf diesen Unfall reagiert hat. Am Telefon jetzt ZDF-Programmdirektor Thomas Bellut mit einer Woche Abstand. Was können Sie zunächst zum verunglückten Wettkandidaten sagen? Die Meldungen widersprechen sich. Mal ist von dauerhafter Lähmung zu lesen, mal von Hoffnung auf vollständige Genesung.
Ja, ich halte mich da immer ganz genau an das, was die Universitätsklinik in Düsseldorf sagt. Und es ist im Augenblick nicht genau einschätzbar, wie es dann in Zukunft sein wird in einigen Wochen. Aber es besteht durchaus die Hoffnung und ich sehe jetzt das Positive, dass er wieder gehen kann. Also die Hoffnung habe ich. Und ich warte einfach ab und wir werden ihn ja weiter begleiten. Also wir werden im Auge behalten, auch jetzt in der Reha.
Nach 29 Jahren Wetten, das ist das der erste große Unfall gewesen, obwohl die Schwierigkeitsgrade einiger Wetten auch schon deutlich höher lagen. Also man erinnere sich nur an den Fallschirmsprung in einen Heißluftballon direkt hinein. Ich hatte als Zuschauer immer den Eindruck, die vom ZDF werden das alles schon geprüft haben. Die Wettkandidaten wissen, was sie tun und wirklich gefährlich ist es gar nicht, sonst würden sie es nicht machen. Und die teilweise laxen Sprüche auch von Thomas Gottschalk sind für mich immer nur der verbale Trommelwirbel gewesen, die Show, um eine Wette spannender zu machen. War das ein Irrtum auch für ZDF?
Ja, ich glaube, man hat sich in den 29 Jahren einfach bei diesen sportiven Wetten an ein bestimmtes Level von Risiko gewöhnt, weil nie was passiert ist, passiert auch nichts. Aber es passiert immer das, was passieren kann. Das haben wir jetzt gelernt. Und wenn ich sage, da hätten wir vielleicht aufmerken sollen, dass man sich nie daran gewöhnen soll, an das Risiko. Die Gewohnheit kam auch dadurch, dass immer dort Akteure im Einsatz waren, die einen akrobatischen oder hochsportlichen Hintergrund hatten und die schon das Gefühl vermittelten, nee, da kann überhaupt nicht schief gehen. Aber es reicht ja 1000% in dieser Rechnung, dass eben doch was schief gehen kann.
Ihr Krisenmanagement war vorbildlich. Das wird Ihnen auch von verschiedenen unterschiedlichen Quellen bescheinigt. Also die Notfallbehandlung am Ort nebst Abdecktuch für diskrete Versorgung des Verletzten. Keine voyeuristischen Bilder dann auch im Fernsehen zu sehen gewesen. Sensibler Umgang mit dem Publikum und auch Transparenz über Videotext, ZDF Online bis hin zu den Heute-Sendungen. Haben Sie da improvisiert oder gab es einen Notfallplan?
Also in den ersten Minuten wurde improvisiert und damit hat der Programmdirektor dann auch unmittelbar nichts zu tun. Das ist das Verdienst von dem Regisseur Frank Hof, der sofort die Kameras weggedreht hat oder hat wegdrehen lassen. Dann auch von den beiden Moderatoren, zum Beispiel Frau Hunzinger, die sofort nach einer Abdeckung gerufen hat, die auch als Erste gemerkt hat, das ist jetzt sehr ernst. Und dann auch mein Showchef, der sofort dann für ein Aussetzen der Sendung, Sie erinnern sich, gesorgt hat. Und erst danach haben wir gesagt, wir sagen die Sendung ganz ab, ja, als dann die Schwere der Verletzung klar war. Also da hatte ich auch als Verantwortlicher das Glück, dass die Mitarbeiter einfach wussten, was sie zu tun hatten. Und im Anschluss daran gab es dann in der Tat eine zentrale Steuerung. Es hatte manchmal den Vorteil, nicht in Berlin zu wohnen, sondern in Mainz. Ich war sofort im Sender und auch der Intendant stieß nach einigen Minuten dazu, dass wir dann auch mit unserer Kommunikation so eine Art Lagezentrum dann gemacht haben. Und ab da war ich eigentlich im Sender die nächsten Tage.
Ein Foto wird dennoch kontrovers im Netz diskutiert. Dort sieht man eine ZDF-Kamera direkt fast senkrecht auf den Verletzten hinein sehend. Die Bilder sind natürlich nicht im Fernsehen zu sehen gewesen. War das eine interne Aufzeichnung, um den Vorgang besser dokumentieren zu können? Oder ist das Bild eher ein zufälliges Bild?
Das ist ein zufälliges Bild. Ich habe ohnehin noch einige Fragen. Es sind auch Bilder dann bei anderen Kanälen aufgetaucht, die wir nicht freigegeben haben, auch von dem Unfall selbst. Und wir sind im Augenblick dabei, das zu rekonstruieren. Aber es ist in dieser Zeit, wo alles über Files einfach verschickt werden kann, ganz schwer, das genau nachzuhalten. Aber da sind wir noch dran. Klar ist, sowas darf nicht sein, soll nicht sein.
Aber es war die Vermutung geäußert worden, dass Sie ja möglicherweise, wenn die Staatsanwaltschaft ermittelt, es gibt ja Klagen, seltsamerweise gegen diesen Vorgang wegen Körperverletzung, dass Sie das gemacht haben, um möglicherweise auch alles zu dokumentieren, um hier zu zeigen, dass Sie dann doch ja nicht nur routiniert gearbeitet haben, sondern auch fair und sensibel.
Es wird alles rekonstruiert, was wir gemacht haben, das ist richtig. Es wird alles sichergestellt, was an Material auf dem Ü-Wagen zum Beispiel vorhanden war. Wenn es zur Ermittlung der Staatsanwaltschaft kommt, ist es selbstverständlich, dass aber auch alles dann zur Verfügung gestellt wird an Material. Wir haben ja auch selbst, Herr Wagner, eine Taskforce eingesetzt, an der Spitze ein Mitarbeiter aus dem Justizariat, ein Jurist, der erst einmal die eigenen Mitarbeiter befragen wird. Wir werden externe Experten hören. Noch ist uns nicht ganz klar, wie es zu diesem Unfall gekommen ist. Und wir werden natürlich auch die Betroffenen, die Familie und auch das Opfer dieses Unfalls, die wollen wir auch befragen, sodass wir dann Mitte Januar einen wirklich fundierten Bericht haben, der uns dann die Möglichkeit gibt, für die Zukunft auch die richtigen Maßnahmen zu treffen. Ich möchte ja das Wetten, dass fortgesetzt wird, aber es muss ja anders werden.
Demzufolge würde hier der oft in der Showbranche zitierte Spruch »The show must go on« vielleicht nicht ganz treffen.
Ja, aber irgendwo trifft er dann doch schon, das sage ich, obwohl es mir schwerfällt. Es ist ja im Augenblick jetzt so die Phase unmittelbar nach dem Unfall. Man braucht schon noch ein bisschen Zeit, vor allem meine Mitarbeiter, dass sie nüchtern und neutral auf diese Sache sehen können, auf diesen Unfall. Und ich glaube schon, dass die Show weitergehen muss, aber einfach so zur Tagesordnung werden wir nicht übergehen können. Wir müssen uns für die Zukunft genau die Frage stellen, was ist unter dem Begriff Unterhaltung, Familienunterhaltung gedeckt und was nicht. Ich sage aber offen, man darf auch nicht überziehen, indem dass man versucht, ein Leben risikofrei zu machen. Selbst harmlose Kinderwetten oder mit Tieren und anderem, die nicht als risikoreich eingeschätzt waren, können Verletzungen nach sich ziehen, wie es ja auch passierte bei einer Probe im Umfeld der Sendung in Düsseldorf, dass ein Kind bei einer Reitergruppenübung, die dann nicht in die Sendung kam, vom Pferd stürzte und sich ein Arm brach. Solche Unfälle werden wir niemals verhindern können. Es gibt ja auch in anderen Sparten unseres Berufs keine totale Sicherheit. Ich hatte in meiner Zeit als Programmdirektor einen Todesfall bei den Dreharbeiten für einen Fernsehfilm, auch ein Stunt. Ein Beleuchter ist vor einer Show tödlich verunglückt, auch ein Statist ist schon mal tödlich verunglückt. Also diese Fälle gibt es in anderen Bereichen unseres Wirkens, also im Fiction-Bereich auch. Und da müssen Sie sich auch die Frage stellen, ich habe mit meinem Kollegen Frey, dem Chefredakteur, auch darüber gesprochen, jeder Reporter, der nach Afghanistan geschickt wird, ist einem großen Risiko ausgesetzt. Die Verantwortung kann uns da keiner nehmen.
Aber vielleicht gibt es dann doch die Orientierung, weniger akrobatische Wetten, dafür mehr kuriose Wetten, die sicherlich nicht nur mich begeistert haben. Ich erinnere zum Beispiel nur an die Kandidaten, die am Pegel der Lautstärke LED-Lichter den Songtitel erkennen konnten. Das war doch sensationell.
Oder die Bodybuilder, die mit den Brustmuskeln im Rhythmus zucken.
Genau.
Ja, es gibt genug Angebote und in der Tat wird das der Weg sein. Ich persönlich, aber auch meine Mitarbeiter hätten gar nicht mehr die Nerven nach diesem Unfall jetzt, ähnlich Riskantes zu machen, um das mal so grob zu sagen. Und wie weit wir das zurückschrauben müssen, das ist uns noch nicht ganz klar. Das werden wir uns erarbeiten müssen und das wird die nächste Sendung und die danach und jede Sendung. Diese Frage wird uns begleiten, das ist ganz klar, das weiß ich jetzt schon. Es wird nicht einfach einen Haken geben darunter und jetzt wissen wir, wie es geht, sondern das ist eine ständige Frage. Übrigens, das gilt für andere Sendungen in anderen Sendern und auch in Sendungen in meinem Programm auch.
Ja, ich erinnere nur zum Beispiel an Menschen 2010, da konnte man ja in der Presse auch nachlesen, wie sie sich sozusagen herangetastet haben, wie Thomas Gottschalk Rat gesucht hat, auch bei dem Vater des Kandidaten. Aber er hat eben nicht in dem Sinne alle Auftritte abgesagt, Thomas Gottschalk, wie Otto Waalkes. Was hat den Ausschlag eigentlich gegeben, dass Thomas Gottschalk dann doch die Sendung, die am Sonntag als Aufzeichnung am Abend laufen wird, Menschen 2010, was gab den Ausschlag, ihn doch als Moderator zu verpflichten?
Also es war in der Tat lange offen, ob er es macht. Er hat sehr lange überlegt, er hat sich auch zurückgezogen. Und den Ausschlag gab nach meinem Eindruck auch das Gespräch mit dem Vater, der gesagt hat, das war ein Unfall. Ja, also mach deine Arbeit weiter, so kurz gefasst. Thomas Gottschalk hat dieses Gespräch diskret behandelt, aber das hat er dann doch gesagt. Und das ist eine ganz andere Sendung als Wetten, dass. Es ist eine journalistische Sendung, die zwar auch heitere Seiten hat, aber auch die ernsten dieses Jahres Revue passieren lässt. Insofern ist es gar nicht vergleichbar. Ich glaube, Thomas Gottschalk hätte niemals ein anderes Wetten, dass an diesem Wochenende moderiert. Das hätte er nicht gemacht, aber unter diesen Umständen schon. Außerdem hängt er an der Sendung. Er hat sich über Monate darauf vorbereitet. Es kam also vieles zusammen. Aber ich glaube, wenn der Vater gesagt hätte, das wäre ihm unangenehm, dann hätte er es nicht getan.
Ich bedanke mich bei Thomas Bellut, er ist ZDF-Programmdirektor und hat uns angeschlossen an das, was hinter den Kulissen nach dem Wetten, dass Unfall passiert. Ich bedanke mich für diese Transparenz und möglicherweise auch für Sie nicht ganz gewohnte Situation, hier Rede und Antwort zu stehen für solch eine schwierige Sache. Dankeschön.
Da haben Sie recht. Ich danke Ihnen, Herr Wagner.
Jimmy, won't you please come home?
Sie hören das Radio 1 Medienmagazin. Ich hatte es Ihnen angekündigt, der Reporterpreis ist Thema im Medienmagazin und das nun schon zum zweiten Mal. Letztes Jahr wurde er zum ersten Mal vergeben. Reporter haben sich sozusagen zusammengetan, um unter einer fachkritischen Jury ja auch so etwas wie eine interne Diskussion anzuregen. Was sind überhaupt gute Texte? Und da gab es natürlich wieder eine ganz, 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 ganz große Auswahl. Wir werden gleich hören, eine Preisträgerin. Aber ich will noch kurz die Jury nennen. Da sind zum Beispiel Journalisten dabei wie Axel Hacke oder Erwin Koch oder auch Stefan Niggemeier, aber auch Autorinnen wie Monika Maron oder der Ex-Chefredakteur des ZDF, Nikolaus Brender und auch Harald Schmidt. Da habe ich mich dann ein bisschen gewundert, weil er ist ja nun nicht dafür bekannt, dass er journalistische Einschätzungen gibt, profund, aber hören wir selber. Ich dachte eher mehr, dass er in einer Jury für Kabarettisten besser aufgehoben sei.
Ich bin ja ein leidenschaftlicher Zeitungsleser und wollte auch vor vielen Jahren selber mal Journalist werden, bin aber bei der Aufnahmeprüfung an der Hamburger Journalistenschule auf Platz 50 gekommen und die besten 20 wurden nur genommen und wahrscheinlich war es für alle das Beste, dass ich nicht angenommen wurde. Aber Kabarettpreis wäre für mich langweilig, weil
Aber davon verstehen Sie doch was.
Ich verstehe aber auch viel von Zeitungen, und zwar als Leser. Ja? Ich bin ja einer, der unser Pressewesen stützt durch Abonnements und habe ja meine Stimme abgegeben aus der Sicht eines Lesers und nicht eines Journalisten.
Wie ist man auf Sie gekommen? Also ich kann mich erinnern, als Sie mal den Hosenkauf nachgespielt haben, Stuckrad Barre seinerzeit, das war großes Theater, weil der Text natürlich auch das hergab. Ist deswegen die Reporter-Gilde auf Sie aufmerksam geworden, oder wie kam das dazu?
Das weiß ich nicht. Ich wurde einfach gefragt. Man hat sich wahrscheinlich gedacht, wer ist denn so ein Fernsehpromi, dem man zutraut, dass er sich Zeitungen kauft? Und da gibt es eigentlich ja mir, glaube ich, außer mir nur noch Günter Jauch. Ich glaube, dass Günther heute Abend vielleicht schon verplant war, und so kam ich dazu. Ja, also. Oder man hat natürlich auch gesagt, wer bringt denn so eine Star-Power mit, dass sogar der RBB ein Hörfunkinterview mit ihm macht? Und auch da kommt man relativ schnell auf mich.
Ja, ich habe Sie mit einem zweiten Blick gesehen, muss ich ehrlich sagen. Ich habe erst Stuckrad Barre gesehen und dann Sie, aber das lag eher an den räumlichen Gegebenheiten, weil Sie sich schon gesetzt haben und Ihre Körpergröße nicht in den Raum gestellt haben. Aber vielleicht nochmal eine Frage. Wir wissen alle noch nicht, wer den Reporterpreis bekommen hat, aber Sie haben ja alles schon gelesen, analysiert und bepunktet. Wer ist für Sie aus dieser ganzen Schar der Geheimtipp, oder wo Sie sagen, der hätte volle Punktzahl verdient, kriegt vielleicht bloß den Preis nicht, aber vielleicht kriegt er ja doch?
Nein, da können wir keine eins hervorheben, denn wir haben jetzt nur die Schlussauswahl begutachtet und die war schon hervorragend in der ganzen Breite. Und das kann man wirklich sagen, das ist hier die erste Liga des deutschen Journalismus, die hier nicht nur mit den Texten vertreten ist, sondern auch was die Jury angeht und wer hier heute Abend alles da ist. Und aus dem Pool von Möglichen musste dann eben einer in der jeweiligen Kategorie genommen werden. Aber die Entscheidung zu finden war nicht einfach, denn der Qualitätsstandard war sehr hoch.
Was ist für Sie Qualität bei der Reportage?
Das freut mich, dass Sie als Reporter des RBB mich das fragen. Das heißt, ein unprätentiöser Stil mit einem starken Inhalt, aus dem, wie Arthur Köstler es sagt, alles Wissende gestrichen ist.
Und wieso wundert Sie, dass das von mir kommt, diese Frage?
Ja, eigentlich müssen Sie mir doch das erklären.
Ja, aber ich war nicht in der Jury.
Warum nicht? Sehen Sie, das ist ein Punkt, da sollte Nachdenken einsetzen.
Ja, ich habe darüber nachgedacht und finde es eigentlich ganz passend, sonst hätte ich das folgende Interview nicht führen können, wegen Befangenheit mit der Gewinnerin des Reporterpreises, Caroline Emke, in der Kategorie Beste Reportage für ihren Text Der erste Schuss fällt nach 5 Minuten im Zeitmagazin. Dann hätte ich mich ja gemein gemacht mit einer guten Sache, aber zufällig handelt der Text nun davon, genau wie man sich vielleicht gemein macht oder nicht gemein macht, wie man sich im Krieg der Wahrheit nähert, wenn man mittendrin ist. Ich fragte sie, wie schwierig es ist, zwischen den Fronten objektiv zu bleiben.
Ich halte es einfach für eine ethische Lüge. Ich halte das auch nicht für einen vernünftigen Anspruch an den Journalisten, der wie ich in Kriegsgebiete fährt, zu behaupten, man wäre nicht selber davon betroffen, man wäre nicht selber erfasst. Der ganze Text, den ich geschrieben habe, handelt nur davon, wie ich feststelle, dass ich gar nicht wirklich beurteilen kann, was um mich herum vorgeht, wie ich unsicher werde, wie ich zweifle, wie ich nicht weiß, ob ich jemandem trauen kann, ob ich einer Situation trauen kann. Ich glaube, das ist in Kriegsgebieten normal, diese Verunsicherung und diese Verstörung, auch die moralische Verstörung des Kriegsreporters ist normal in Kriegsgebieten, und ich halte es wirklich für eine Lüge zu behaupten, da könne man objektiv sein.
Welchen Wert haben dann solche Kriegsreportagen, wenn sie nicht sich selbst zum Gegenstand nehmen, um der Öffentlichkeit zu zeigen, was hier passiert ist, nicht nur grausam, sondern entbehrt jeder Wahrheitsfindung eigentlich?
Ja, also ich kann es selber nur für mich sagen. Also ich kann nur für mich sagen, ich glaube, die Aufgabe, die ich empfinde, wenn ich in Kriegsgebiete fahre, ob das Gaza ist oder jetzt wie bei dem ausgezeichneten Text der Irak, ist es meine Aufgabe, den Lesern hier zu vermitteln, dass das eine derart verstörende Erfahrung ist, dass es unlauter wäre, zu behaupten, ich als Journalist wäre sozusagen in Kontrolle der Sprache oder meiner selbst oder der Situation. Ich glaube, das Ehrlichste, und das können Leser von mir erwarten, dass ich ehrlich bin, das Ehrlichste ist zu sagen, wie es einen selber verstört, wie man irritiert ist, wie es einen selber belastet und wie man es moralisch kaum ertragen will.
Waren Sie denn, was man embedded nennt, eingebunden in militärische Strukturen?
Nein, also soweit ich das vermeiden kann, vermeide ich das. Ich bin in dem Fall für diese Geschichte mit einer Polizeieinheit unterwegs gewesen. Das war auch nicht geplant, sondern es ist so entstanden. Und es hat, das habe ich auch versucht in dem Text zu schreiben, sofort bedeutet, dass man nicht mehr richtig sicher ist, wird man auf einmal Teil dieser Ideologie, wird man auf einmal Teil dieses Nachdenkens über militärische Operationen. Aber den Großteil der Zeit war ich alleine unterwegs mit einem Fotografen, der mich immer begleitet.
Sperrt sich der Gegenstand Krieg eigentlich einer Berichterstattung? Hätten Sie oder haben Sie letzten Endes aus Ihren Erfahrungen dann doch irgendwie eine Möglichkeit, dennoch Informationen, glaubhafte über Krieg und kriegerische Handlungen herauszuholen für uns, die wir glücklicherweise nicht dran beteiligt sind in der einen oder anderen Form?
Doch, also ich hoffe natürlich, also dafür lebe ich und dafür schreibe ich, ich hoffe natürlich, dass das gelingt, es möglichst glaubwürdig und ernsthaft zu beschreiben. Aber zu dem Ernsthaften gehört eben auch der Selbstzweifel und gehört nicht ein journalistisches Gebaren, das so tut, als hätte es die Wahrheit gepachtet, das sprachlich so daherkommt, als ob es gar keinen Beobachter gäbe, sondern das, was ich versuche, ist zu zeigen, was für ein Beobachter da unterwegs ist, transparent zu machen, die Arbeitsbedingungen, transparent zu machen, was ich überhaupt sehe, was ich nicht sehe, sodass der Leser, also eigentlich ein mündiger Leser, selber entscheiden kann, was er davon glaubwürdig findet und was nicht.
Preisträgerin Caroline Emke, mehr dazu auf der Internetseite reporter-forum.de.
Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Und dazu muss man sagen, Eleni Klotzikas, aber dazu gleich.
Essa subida aqui para entrar na comunidade. Lá de lá, ó. Olha, tá o blindado também da Polícia Militar que deve acessar essa rua aqui, entrar também. Começa nesse momento a tomada do complexo do Alemão pelas forças policiais e militares que estão aqui.
Ich glaube, auch wer nicht brasilianisches Portugiesisch versteht, wird die Dramatik dieser Töne eben vielleicht verstanden haben. Das war direkt aus Rio, ein Fernseh-Originalton. Lenny, du kommst gerade aus der Region um Rio. Was hast du und wie hast du das erlebt, was wir jetzt hier gerade als Konserve erfahren haben?
Ja, diese Militäroperationen haben sich in der Nordzone von Rio de Janeiro abgespielt. Ich war im Süden der Stadt und habe erst einmal nicht so viel mitbekommen, außer dass ein paar Militärhubschrauber hin und wieder über meinen Kopf hinweggeflogen sind. Aber ich habe natürlich Zeitungen gelesen und Fernsehen geschaut und war schon sehr überrascht, als ich dann in der Zeitung las, dass ein Krieg in Rio toben sollte. Es war die Rede von einem brasilianischen D-Day. Ja, die Militäroperationen wurden dort sogar mit der Landung der Alliierten in der Normandie verglichen. Also man hatte den Kampf gegen die Drogenmafia in Rio aufgenommen, in den Favelas, den brasilianischen Slums. Das wurde wiederum dann in der Zeitung auch gleichgesetzt mit der Bekämpfung des Nazi-Regimes. Also schaute man das Fernsehen, dann gab es dort aufgebrachte Moderatoren, Bilder von Panzern und Gefechten. Und da fragt man sich natürlich, oh Gott, wo bin ich da reingeraten? Also ich wollte eigentlich nur einen Sprachkurs machen, um mein Portugiesisch aufzufrischen.
Und nun warst du mitten im Krieg. Wir haben es ja eben von Caroline Emke gehört. Sie ist ja bewusst in einen Krieg gefahren, als, wenn man so will, Kriegsreporterin. Du bist also wider Willen in diese militärischen Auseinandersetzung insofern geraten, als dass du dich interessiert hast, wie die Medien dies reflektieren. Zu welchen Ergebnissen bist du gekommen? War das Krieg?
Erst einmal ist es schon so, dass im Vergleich zur deutschen Berichterstattung die brasilianischen Medien natürlich emotionaler berichten. Das liegt in der Natur, ja, in der Kultur auch des brasilianischen Volkes. Ich habe dann erstmal den ZDF-Korrespondenten Andreas Wunn aufgerufen, der mir das dann auch bestätigte.
Es wird schon viel dramatisiert, sowohl in der Berichterstattung selbst, im Ton, in den Formulierungen, mit Musik auch, in gewissen Sendungen. Und manchmal stehen bei Live-Gesprächen brasilianische Reporter an Orten mit kugelsicheren Westen, wo es vielleicht auch nicht unbedingt nötig wäre. Das habe ich selbst gesehen. Von daher findet eine gewisse Dramatisierung statt. Es ist aber auch ein Thema, was viele Leute interessiert und was viele Leute sehr beschäftigt.
Er selbst war ja auch für das ZDF dort unterwegs, hat berichtet. Ja,
ich habe ihn gesehen im Auslandsjournal zum Beispiel.
Genau, denn es war schon so, dass diese Militäroperation, die hatte schon eine andere Qualität als das übliche Katz-und-Maus-Spiel, die Verfolgungsjagden zwischen Polizei und Drogendealern, die es ja auch schon vorher gab. Erstmals waren wohl alle brasilianischen Streitkräfte vereint. Die Marine, Zivil, Militärpolizei, die Spezialeinheit Boppi. Insgesamt wohl 2600 Mann, eine ganze Armee, die mit Panzern der Marine den Kampf gegen die Drogendealer dort in den Favelas im Norden Rios aufgenommen haben. Die haben dann 13 Tonnen Marihuana, 200 Kilo Kokain und Crack sichergestellt. Das alles begleitet von einer gigantischen Medienberichterstattung. Ja, die Zeitungen hatten Sonderbeilagen, ja, wo die Sicherstellung der Drogen und die Verhaftung der Drogendealer abgebildet waren. Also die Fernsehsender berichteten nur noch darüber. Und ich habe mich dann mit Ivana Benchis von der Universität in Rio de Janeiro darüber unterhalten. Und sie erzählte mir, was ich auch sehr befremdend fand, erstmal, dass diese Militäroperation sozusagen als Live-Event auch medial inszeniert wurden. Sie sagte mir, dass auch ihr Eindruck gewesen ist, dass die Medienberichterstattung Teil der Militärstrategie gewesen ist. Niemals haben wir in Brasilien vorher erlebt, sagt sie, dass Militär- und Polizeichefs während der Militäroperationen in den Fernsehstudios permanent anwesend waren und die laufenden Bilder kommentierten, während draußen die Journalisten zusammen mit dem Militär die Invasion in den Favelas durchführten. Militär und Medien waren praktisch eins. Ja, und ich war dann natürlich auch vor dem Fernseher gefesselt und dieses Bild der kommentierenden Militärchefs im Fernsehen, ja, die Fragen natürlich der Moderatoren beantworteten und teilweise auch Militäranweisungen über das Handy gaben, während die Reporter dann mit den Soldaten unterwegs waren in den Slums und das alles live in das Studio sozusagen übertragen wurde und der Militärchef das kommentierte. Das war dann natürlich ein sehr befremdliches Bild, wo man sich dann fast die Frage stellte, wer ist hier eigentlich wo embedded? Sind die Journalisten jetzt im Militär embedded oder sind die Militär jetzt im Fernsehen embedded?
Also es war richtig vermixt sozusagen.
Ja, das war ein total ungewohntes Bild. Ich habe das dann auch selbst erlebt, wie dicht letztlich Journalisten und Militär sozusagen sich dann sind, auch vor Ort. Ich durfte eine Journalistin begleiten von der Zeitung O Globo und wir waren dort in diesem Complexo do Alemão, das so nennt sich eine Ansammlung von Favelas, die nun von der Polizei sozusagen erobert wurde. Da sollte eine Mauer gesprengt werden, wo sich normalerweise die Drogendealer immer verschanzt hatten mit ihren Maschinengewehren und sagen das Gebiet kontrollierten. Und diese Mauer sollte nun gesprengt werden und jeder einzelne Schritt wurde medial begleitet. Das Befestigen des Sprengstoffs, das Zünden der Zündschnur und so weiter, immer begleitet mit Interviews. Und ja, das war natürlich erstmal für mich, die Journalisten und Soldaten standen zusammen, rauchten Zigaretten, erzählten Witze. Das war wirklich wie so eine kumpelhafte Atmosphäre dort vor Ort. Ja. Und ich war dann auch überrascht, als ich dann fragte, darf ich Fotos machen, ja, von diesen bewaffneten Militärpolizisten bis an den Zähnen bewaffnet. Und die dann ja ganz selbstverständlich auch posierten, ja, während sie ihre Gewehre ganz demonstrativ hochhielten. Ja, also das war natürlich schon eine Überraschung auch für mich.
Konntest du denn von den Militärs auch brauchbare Informationen bekommen? Oder haben die sich so bedeckt gehalten?
Ja, ich war erstaunt auch, wie einfach man zu den Militärs Zugang bekam. Durch einen Anruf der Globo-Journalistin, da hatte ich auf einmal Zugang zu dem Kommandanten der Spezialeinheit, Boppi, Paulo Henrique de Moraes. Er saß auf dem Gelände der Militärbataillon, da konnte ich einfach dann raufmarschieren. Also mich wurde auch gar nicht kontrolliert, meine Tasche wurde noch nicht mal kontrolliert. Er saß da in einem Bus, der als Büro umgebaut war, mit Fernsehbildschirmen auch und
Computer. Also wie so eine Regiezentrale.
Ja, wie so eine Regiezentrale. Auf diesen Computern waren dann von YouTube Seiten aufgerufen, wo er dann gesehen hatte, welche Bilder dort auf YouTube von seiner Einheit hochgeladen wurden. Und er hat natürlich alles abgestritten. Er hat gesagt, natürlich sind wir unabhängig, jeder macht seinen Job, es gibt keine Medienstrategie. Erstaunlicherweise, während des Interviews bekam er einen Anruf. Ich musste natürlich mein Gerät ausschalten, habe aber mitgehört. Und da ging es genau darum, welche Bilder welche Botschaften übertragen sollten, was die Message sozusagen ist. Er sagte mir aber nur, natürlich ist es wichtig, dass so etwas wie Transparenz herrscht und dass eine positive Berichterstattung wichtig für das Image und die Arbeit seiner Truppen ist. Er sagt, es ist wichtig, dass die Medien Zugang erhalten, um der Bevölkerung die Schwierigkeit unserer Arbeit zu zeigen und Transparenz zu garantieren. Es gab in der Vergangenheit mehrere Beschwerden und Anzeigen gegenüber dem Verhalten unserer Einheit, die falsch waren. Und davor wollen wir uns schützen. Und so wird über die Journalisten die wahre Realität transportiert.
Quando a imprensa está do lado, ela consegue registrar a realidade. E isso para nós também é uma garantia.
Übrigens, Kritik an dieser Militär-Live-Berichterstattung gab es dann über die sozialen Medien, über Twitter, das in Brasilien sehr genutzt wird, sowohl von Militärs auch als auch von der Bevölkerung. Einige Soldaten und Polizisten haben sich darüber beschwert, dass nämlich strategisch wichtige Bilder, wie zum Beispiel die Flucht der Drogengangster in die benachbarten Favelas während der Militäroperation, die aus einem Militärhubschrauber direkt übertragen wurden in die Nachrichten von Globo, das meistgesehene Nachrichten Programm dort, dass das natürlich auch strategisch wichtige Bilder sind. Denn natürlich auch die Drogendealer beziehen ja natürlich ihre Informationen auch aus dem Fernsehen und wussten natürlich, dass die Polizei nun weiß, dass die sich dort versteckt haben. Und darüber wurde dann natürlich getwittert, dass das natürlich auch so nicht geht, dass das natürlich auch eine Gefahr für die Militäroperation bedeutet. Und gefeiert wurde aber in der Presse, also viele von diesen Drogendealern haben es dann auch wirklich geschafft, auf Nimmerwiedersehen zu verschwinden. Also die sind geflohen. In der Presse gefeiert wurde aber nur letztlich die erfolgreiche Festnahme einiger weniger und die Sicherstellung der Drogen. Das hat mich dann schon ein wenig gewundert, dass man da so einseitig dann letztlich dann auch war.
Aber letzten Endes haben ja auch die Medien da mitgemacht. Warum in dieser Massivität denn der Drogenkrieg in Rio, der läuft ja nun schon wirklich länger?
Ja, man möchte da ein klares Signal senden. Also diesen Eindruck teilte dann auch die Kommunikationsprofessorin Ivana Benchis. Erstmal steht die Fußball-Weltmeisterschaft an, ja. Die Olympiade dann, man will zeigen, Rio ist auf dem guten Weg im Kampf gegen die Kriminalität und den Drogenhandel. Und das vorher schlechte Bild und Image der Polizei hat sich ja nun total geändert, auch innerhalb der Bevölkerung. Denn alle wussten, dass die Polizei natürlich auch Teil des Spiels ist, weil die Korruption dort so groß war, dass natürlich auch mit den Drogendealern auch Deals eingegangen wurden. Und dass sozusagen nun sollte erstmals das Image geschaffen werden, dass die Polizei wirklich diese Kriminalität bekämpft und nicht mit sozusagen finanziert. Dass natürlich Journalisten darauf aufgesprungen sind, auf diesen Zug, liegt natürlich auch daran, dass sie auch selbst hautnah diesen Kampf miterleben durften und auch als Sieg empfunden haben, denn sie selbst waren ja auch in der Vergangenheit Opfer von diesen Kriminellen. Und das hat mir dann auch Ana Claudia Costa, Reporterin der Zeitschrift O Globo, gesagt, die ich ja begleitet hatte einen halben Tag. Mit Sicherheit war diese vereinte Militäroperation im Complexo do Alemão, das als Hauptquartier des Drogenhandels galt, ein historisches Ereignis für Rio de Janeiro. Ich war vorher schon mal dort. Ich musste mich oft ducken vor Schüssen. Die Polizei hat es nie geschafft, das Gebiet unter ihre Kontrolle zu bringen. Ich war dort und habe berichtet, als sie die Leiche eines Kollegen und Freundes geborgen haben, Tim Lopez, der von Drogengangstern ermordet wurde, und ein zweites Mal, als ein Drogengangster von einer rivalisierenden Bande erschossen wurde. Und diesmal mit der Polizei gemeinsam den Hügel zu besteigen und Drogendealer zu verhaften, das war wirklich ein Sieg. Das fühlte sich an wie das Ende. Spiel einer Fußball-Weltmeisterschaft. Es war ein sehr emotionaler, großartiger Moment für alle Journalisten. Daran werde ich mich ein ganzes Leben lang erinnern.
Esses anos todos cobriu essa área de segurança pública, queria fazer. Então assim, foi muito emocionante, foi muito legal. É uma experiência que eu vou guardar pro resto da minha vida.
Du hast uns auch eine Musik mitgebracht.
Und zwar, das ist der Soundtrack von Tropa di Illici. Das ist jetzt gerade der zweite Teil, der dort in den Kinos läuft. Der erste Teil hatte hier damals die Berlinale gewonnen vor ein paar Jahren. Und dieser Film zeigt das fiktional natürlich nachgespielt, die Arbeit dieser Militärpolizei Bobby und verherrlicht natürlich auch so ein bisschen den Kampf gegen den Drogenhandel.
Eleni Klotzikas guckte hinter den D-Day in Rio beim Einsatz gegen Drogendealer in den Favelas von Rio.
Übrigens, interessante Randnotiz, Complexo do Alemão, übersetzt als Komplex des Deutschen, ist die Bezeichnung für einen Komplex mehrerer Slums. Warum Alemão? Alemão wird bezeichnet, es ist die Bezeichnung für Feind. Auf beiden Seiten, auf Seiten der Polizei und auf Seiten der Drogendealer.
Aber linear übersetzt Deutsch.
Alemão, genau, Os Alemãos. Naja,
sollte uns zu denken geben. Schönen Dank. von der künstlerischen Widerspiegelung der Realität in Brasilien jetzt zu einer fiktionalen Handlung und vielleicht erkennen die einen oder anderen das schon am Originalton.
Ich bin der Danny Wilde, der immer zu den Partys eilt. Ich küsse euch das Brustbein, Lord.
Lass das.
Wie nur sollten Sie ebenso unerfreulich?
Ich möchte das sehr bitten. Ich sagte, ich hätte Ihren Namen nicht verstanden, aber nichtsdestotrotz.
Donnerchen, aber wie Sie sich mir optisch darstellen, würden Sie den sowieso nicht behalten. Wie lassen Sie sich denn anwählen?
Ich bin Brad Sinclair.
Ein Holzhändler.
Lord Brad Sinclair.
Ein Lord, na Mädelchen, da haben Sie sich aber einen an Land gezogen. Was wird denn jetzt von einem schlichten Bürger erwartet? Ein Hofknecht?
Das würde gar nicht zu Ihrer rübelhaften Art passen. Bleiben Sie aufrecht, wenn es geht.
Ich werde mal das Licht löschen. Produktion werden immer teurer, das läuft ja ins Geld. Was haben wir denn hier alles für einen Bastlerbedarf? Alles, was der kleine Abenteurer braucht. Lumpen jeder Menge. Und hier Benzin. Benzin noch und nöcher. Den ganzen Laden könnten wir damit hochjagen.
Wenn
wir
du planst also einen Molotow-Cocktail.
Richtig.
Eine Flasche füllen.
Wenn wir nicht reichen, nehmen wir den hier. Dann nehmen wir einen Lumpen, stopfen ihn fest in das Gefäß, füllen es bis zum Rand mit Benzin und so dann nehmen wir eine lange Zündschnur und entfachen sie.
Und fliegen gepflegt in die
Woher wissen, euer Gnaden?
Oh, schön. Da kann man Pygmäe werden, was?
Und wer es nicht versteht, nimmt jetzt den Kohn zur Hand, den Lexi.
Junge, lass doch die Sprüche, die setzen ja die nächste Folge ab. Und du folge mir.
Dann hätte der Moore seine Schuldigkeit getan und Moore kann gehen.
Jetzt dichtet er auch noch.
Nein, der das gedichtet hat, war Rainer Brandt. Er ist Synchronautor und auch die Synchronstimme eben gewesen von Tony Curtis, alias Danny Wilde. Und er wurde jetzt ausgezeichnet, kurz vor seinem 75. Geburtstag vom Art Directors Club in Deutschland, in Berlin jetzt, in dieser Woche. Und ich fragte, ob er sich eigentlich bewusst war, so war zumindest meine Erfahrung, dass man teilweise auch Produktionen, die er synchronisiert hat, deswegen eingeschaltet hat, weil da das Firmensiegel Rainer Brandt drauf stand.
Ja, nee, das kam ja erst später, relativ. Etwas später. Angefangen hat es mit Tennisschläger und Kanonen und ihr Auftritt El Mundi und alle möglichen. Und dann kamen die zwei. Und danach schwappte das erst ins Volk. Und da war es dann eigentlich so, dass, ja, das war eine Rainer Brandt-Synchronisation und dann lief das Ding.
Und man muss auch dazu sagen, früher war das ja noch so, dass ein Abspann lief und da lief dann auch noch die Synchronisation. Berlin war immer stark im Synchronisieren, ich kann mich erinnern. Ja. Also Karl-Heinz Brunmann oder Wenzel Lüdicke und so, das waren also auch Markenzeichen für... Ja. Für Qualität.
Ultrafilm mit Freddy Forer, Alfred Forer, der große Regisseur und sein Partner Juppi Wolf. Das waren tolle Leute und das war eine Riesenfirma und die hat so gute Qualität geliefert, das gibt es ja heute gar nicht mehr.
Und das Problem ist, es gibt nur wirklich wenige Synchronsprecher, die aus dem Schatten des dunklen Synchronstudios heraustreten. Ja. Sie haben in Ihrer Dankesrede beschrieben, was sie getrieben hat. Nach dem Krieg, nach diesem grausamen Krieg, Leute zum Lachen zu bringen, hat sie motiviert. Aber es war ihnen ja wahrscheinlich doch nicht an der Wiege gesungen, auf diese Art und Weise Menschen, ich nehme das große Wort, glücklich zu machen. Was hat sie getrieben? Warum haben sie langweilige Filme umgeschrieben? Das ist doch eigentlich ein No-Go, wie man im Englischen sagt.
Es gibt eine Sache, ich muss das mal von der anderen Seite hochziehen. Sie können Begabung, sagt man, nicht lernen. Und Humor, richtiger Humor zwischen den Zeilen, können Sie auch nicht lernen. Und es gab eine Menge großer Humoristen, die wirklich gut waren. Echte Humoristen. Und die hat das Dritte Reich entsorgt über die KZs und so weiter. Und das ist ganz, ganz schwer zurückgekommen. Und die tun sich heute immer noch schwer, die jungen Leute, wenn sie diese Art von feinsinnigem Humor und das Volk bringen müssen, weil das Volk ist einfach zu grob eingestellt im Moment. Das wird sich wieder ändern. Wann das ist, weiß ich nicht. Aber ich weiß nicht, ob das also eine befriedigende Antwort auf Ihre Frage ist. Man kann es nicht lernen. Und dann kommt eine gewisse Art von Reife dazu. Das ist eigene Arbeit. Das ist in der großen Kiste wühlen, wo die Basis ist. Und wenn da genug Fundament ist, dann hat man von allen Möglichkeiten viele, die man rausnehmen kann und kann sie komisch verarbeiten. Und wenn Sie so gesehen, können Sie eigentlich an jedem Menschen, der heute über die Straße geht, können Sie irgendwas Komisches finden, können ihn komisch machen. Jeder.
Ja, aber ob das gewollt wird, ist doch die Frage. Die großen Studios, die wollen doch nicht, dass man an ihrem Film irgendwas verändert. Also Walt Disney, weiß ich zum Beispiel, die achten penibel darauf, dass jede Silbe linear übersetzt ist.
Es muss hart am Original sein.
Aber sie waren alles andere.
Und fährt damit hart gegen die Wand. Weil wenn die Leute wüssten, dass ihre Filme so ganz normal, hart am Original übersetzt, keine Geschäfte sind oder weniger ein gutes Geschäft sind, als sie es hätten sein können, durch eine gute Übersetzung. Weil ich habe von Komödien gesprochen, von komischen Filmen. Und man kann Humor nicht eins zu eins übertragen, das geht gar nicht. Das ist zum Beispiel spanischer Humor und unser Humor, das sind Galaxien. Das kriegt man nie zusammen. Also muss man nur sehen, was hat der gemeint, was wollte er. Und das muss ich jetzt meinen Leuten übersetzen mit meinen Worten, mit meiner Sprache. Und da muss ich manipulieren. Und wer das nicht einsieht, der hat diesen Beruf als Verleiher verfehlt.
Ja, aber Sie haben noch mehr getan. Sie haben nicht versucht, die Komik der jeweiligen landestypischen Szenen ins Deutsche irgendwie zu transferieren oder adaptieren, sondern Sie haben auch tatsächlich Langeweile beseitigt.
Ja, ich habe neue Stücke geschrieben.
Genau.
Ich habe in dieses Korsett, was also im Bild vorhanden ist, ein neues Stück reingeschrieben, wenn das alte eben zu beschissen war. Wo ich dann gesagt habe, das hat gar keinen Sinn, wenn wir das aufgecken, das bringt auch nichts, machen wir eine neue Story draus. Und das habe ich hier und da versucht, sehr oft gemacht und es ging mit Erfolg.
Und Sie haben es so intensiv gemacht, dass also die deutsche Alltagssprache durchsetzt ist mit Ihren Worterfindungen. Also es ist nicht das nur, was ich noch im Kopf habe, dass dieses Witzige, was heute auch in der Jugendsprache oft ist, dass man sich so Sachen wie zum Bleistift statt zum Beispiel an den Kopf wirft. Oder dass man sagt, grazie Tante, ja, die Tante grüße ich auch. Das ist auch ein Dialog, den Sie in die zwei erfunden haben. Oder Sie haben noch eins draufgesetzt, Sie haben gesagt zum Beispiel, red mal nicht so schnell, dann läufst du nicht synchron.
Ja.
Oder woher kenne ich den? Der hat neulich in Department S mitgespielt.
Ja.
Also Sie haben sozusagen schon die Verschmelzung...
Übergreifend. Nur was habe ich damit erreicht? Ich habe die Sprache und damit doch einiges bewirkt im deutschen Volk. Ich habe die Sprache lockerer gemacht. Ich habe sie jedenfalls die Tür aufgestoßen, damit sie lockerer wird. Und das ist sie geworden. Und wir waren der Anfang.
Jetzt müsste ich sagen, statt genau Grünau, weil das ist auch so eine Formulierung.
Grünau, ja, natürlich, ja.
Und daran muss ich immer denken, wenn ich irgendwie mit der S-Bahn fahre.
Ja.
Das haben Sie aber doch nicht wirklich geplant. Das hat sich so ergeben. Man hat sie eingeatmet und ins Volk einfach mit übernommen.
Das Volk hat es wie ein Schwamm aufgesogen. Da sieht man mal, wie dringend nötig es war. Das nicht für das Volk, aber das Volk hat nachgelächzt, endlich mal was anderes als diese übliche trockene Scheiße. Good morning, Mr. Miller. Das wollten die Leute nicht mehr.
Wenn ich keine wasserdichte Armbanduhr habe, warum nehme ich sie dann zum Schwimmen nicht ab?
Grünau, klären Sie den Nobelgestüter doch mal auf über diesen dunklen Punkt.
Wie war doch gleich der Name?
Inspektor Headstone, Mordkommission, Abteilung Wasserleichen. Jetzt werden Sie auch gleich verstehen, warum ich hier bin, nicht wahr? Wir beide müssen mal einen Lüttenschlag schnacken.
Worüber
von Frau
denn?
Zu Frau. Und über Julie Blake natürlich. Da habe ich so verschiedene Fragen.
Na, sie war Tänzerin. Hatte Alan doch ein Kästchen.
Von welcher Stelle kommen Sie?
Von der Wasserleichenstelle. Sie könnten mir unter anderen Umständen weiterhelfen.
Ist Ihnen irgendwas Ungewöhnliches an Julie aufgefallen? Ich meine, war sie anders als du und ich, zum Beispiel in ihrer Art?
Ungewöhnlich? Inspektor wer?
Headstone, Kopfstein. Mein Vater hat das Pflaster erfunden. Wir fahren am besten rüber zu mir ins Büro. Da können Sie in Ruhe lesen.
Lass stecken,
ich möchte
Kumpel.
Nur eins wissen. Was wollen Sie wissen?
Ich möchte auch nur eins wissen, nämlich das, was Sie wissen, damit wir endlich mal alle Bescheid wissen.
So, dann darf ich mal kurz meinen Schweif blicken lassen. Wo sind die Garderoben?
Geradeaus, immer der
Danke.
Nase.
Danke, man riecht es schon.
Inspektor...
Headstone, Kopfstein, wir sprachen schon davon. So hart wie's Kokosnüsschen.
50 Minuten lang war Streit und Zank.
Jetzt lachen wir wieder. Gott sei Dank.
Oh. Babam. Rainer Brandt, Synchronsprecher und Autor, geehrt vom ADC, vom Art Directors Club Deutschland, wegen seiner auch die Alltagssprache beeinflussenden Synchronisationen. Mehr davon im Podcast, morgen erscheint er. Und jetzt gute Unterhaltung weiterhin mit Radio 1 und in diesem Fall mit der Dancehall. Und vergessen Sie nicht Ihre Antenne zu Ehren. Tschüss. Und das mit der Ehrung für Rainer Brandt lassen wir uns jetzt nochmal genau erklären von...
Also mein Name ist Britta Pötsch. Ich bin Chief Creative Officer bei McCann Erickson in Berlin. Ich bin im Vorstand des Art Directors Club Deutschland und heute Abend die Gastgeberin.
Und als Gastgeberin haben Sie auch die ehrenvolle Aufgabe, einen berühmten Synchronsprecher und Dialogautor zu ehren. Wie ist man denn auf Rainer Brandt gekommen?
Das war eine Idee der Hamburger Sektion. Wir haben ja in jeder größeren Stadt irgendwie eine entsprechende Mitgliederversammlung. Die hatten diese Idee, weil Rainer Brandt, was Sie eben schon sagten, nicht nur als Stimme, sondern vor allen Dingen auch als Synchronregisseur oder als jemand, als Ideengeber auch bekannt geworden ist. Und weil Dinge, die er damals vor allen Dingen bei Die Zwei geschrieben hat, heute immer noch zu unserem umgangssprachlichen Gebrauch gehören. Also mir fällt da zum Beispiel ein Tschüssikowski. Da kann man ja jetzt halten, was man will, aber Tschüssikowski hat es vorher so nicht gegeben. Oder ich bin als Kind ins Bett geschickt worden mit den Worten Slap your well in your Bettgestell. Auch das ist aus die zwei, das ist von Rainer Brandt erdacht und geschrieben worden. Und diese Serie war ja, glaube ich, im Original nicht halb so unterhaltsam, wie sie dann in Deutsch war, was ja mal lustig ist, dass mal etwas Angelsächsisches in Deutsch lustiger ist als umgekehrt. Und das hat Rainer Brandt geleistet. Und ich glaube, wir wissen von vielen Worten nicht, dass sie von ihm geprägt worden sind, aber es ist so.
Sehen Sie noch ein bisschen was zu dem Art Directors Club. Welche Menschen vereinigt er und warum kommt man überhaupt auf die Idee, dann ein Ehrenmitglied zu küren?
Den Art Directors Club gibt es schon über 40 Jahre. Die Idee des Art Directors Club ist sozusagen, Kreativität im Sinne von Auftragskommunikation zu fördern. Ideen sind alles, ist unser Motto. Im Art Directors Club sind Menschen organisiert, die ja, im kreativen Bereich arbeiten, vor allen Dingen im Bereich Kommunikation. Und ja, man kann nicht auch nicht einfach so Mitglied werden, sondern man muss gewählt werden. Es ist also eine sehr elitäre Veranstaltung. Und die Aufgabe des Clubs ist, Kreativität zu fördern und damit natürlich vor allen Dingen auch Menschen zu fördern. Und in diesem Sinne macht es natürlich auch Sinn, ein Ehrenmitglied auszuzeichnen. Jemand, der besonders herausragende kreative Leistungen erbracht hat.
Wer ist denn zum Beispiel schon Mitglied und warum ist der das geworden?
Ehrenmitglieder sind wirklich große Namen dabei. Da ist letztes Jahr eben Christoph Schlingensief ausgezeichnet worden. Davor das Jahr war es Ellen von Unwerth, die berühmte Fotografin. Wir haben zum Beispiel Christian von Alvensleben für sein Lebenswerk ausgezeichnet, auch ein ganz großartiger Fotograf. Und ja, das sind so ein paar Beispiele von Namen, die bei uns Ehrenmitglied sind. Tommy Ungerer ist Ehrenmitglied, also es sind schon auch große Namen dabei. Die ganz normalen Mitglieder sind Menschen, die vor allen Dingen in ihrem Beruf Außergewöhnliches geleistet haben. Nicht unbedingt berühmte Menschen, oft Menschen, die hinter sehr bekannten Kampagnen stehen, Werbekampagnen stehen, zum Beispiel Sebastian Turner, der die berühmte Kampagne gemacht hat. Dahinter steckt immer ein kluger Kopf, der FAZ. Und viele andere mehr.
Hören wir nun die teilweise ernste, aber auch sehr humorvolle Dankesrede für die Ehrenmitgliedschaft des ADC von Rainer Brandt.
Wieder beiseite legen. Jacke kann ich wieder aufmachen. Eine Ehrenbezeugung an die zwei Stufen. Man macht die zu, dann geht man rauf, macht sie wieder auf. Wenn man eingeladen ist in einem solchen Ambiente und kostenlos eine warme Mahlzeit und ein kaltes Getränk zu sich nehmen darf, um dann anschließend auch noch geehrt zu werden mit einem Preis oder einer Auszeichnung, dann sollten die Alarmglocken schrillen. Wenn man sie noch hört, ist das ein gutes Zeichen. Man lebt noch. Aber Kinder der Straße, und ich bin eins, sind zäh. Zu dieser Formulierung möchte ich ein paar Ausführungen machen. Da Willi Kaußen meinte, sei nicht zu lang, habe ich in meinem Manuskript die Seiten 11 bis 37 ersatzlos gestrichen. Aber durch den Rest müssen Sie nun durch. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Gönner und Konkurrenten, liebe Freunde und Feinde. Nach der Laudatio fällt es mir schwer, noch etwas hinzuzufügen, zumal ich nur äußerst ungerne über mich selbst spreche. Es würde auch nur Gutes dabei rauskommen. Und zu viel Vanille kann verbittern. Also zurück zu mir. Wie schon eingangs erwähnt, zeichnete die Straße meine Konturen schon in frühester Jugend etwas schärfer. Denn das leicht kriminelle Leben nach dem Krieg, es war mehr ein Überleben, der Versuch zu überleben, stellte sich für mich hauptsächlich als Abenteuer dar. Wir, eine Straßengang, eine Clique von 10- bis 14-jährigen Bengels, wollten das Leben neu erfinden. Ein eingezäunter Platz, auf dem ausrangierte Bierwagen abgestellt waren, war unser Hauptquartier. Wir verhökerten Steller- und Orientzigaretten auf dem schwarzen Markt, putzten und polierten unsere Waffen, Das waren die 08-Pistolen von der Wehrmacht, die der Volkssturm beim Einmarsch der Russen auf unserem Platz verbuddelte. Damit machen wir echt Heu, wie wir glaubten. Die Waffen wurden uns aber geklaut, bevor wir unsere Geschäftsader entdecken konnten. Wir entdeckten etwas anderes, die Freude am Fabulieren, am Begriffe erfinden. Begriffe, die Menschen und Situationen karikierend beschrieben. Behandschuhte Hutträger waren beispielsweise damals für uns Filzheimer mit Griffelschoner. Und etwas breiter gebaute Damen waren Breitarsch-Amazonen. Mit Grabgemüse oder Antikamöben wurden ganz alte Leute bezeichnet, also echte Kalkleisten, die schon um die 30 waren. Jeder versuchte, den anderen mit Wortschöpfungen zu übertrumpfen. Wir haben darüber gelacht und das gefiel mir, dass man Menschen damit zum Lachen bringen konnte, mit Worten. In dieser Zeit damals, da muss der Samen gelegt worden sein, aus dem dann später dieser ganz spezielle Humor keimte und mein sogenanntes Schnodderdeutsch erwuchs. Mein Doppelleben, das ich damals führte, vormittags artig in der Schule und nach Mamas Prüfung der Schularbeiten, war wieder die Clique und die Straße dran, endete je, als die Gymnasialzeiten vorüber waren. Endlich konnte ich mir Wind um die Nase wehen lassen. Auf den ich so neugierig war. Dann Schauspielschule, die ersten großen Theaterengagements, die ersten Filme und Fernsehspiele, die ersten Synchronisationserfahrungen. Die alten Kumpels zerfaserten mit dem Wind. Andere Menschen traten in mein Leben. Einer von ihnen war Wolfgang Neuss. Bei Ritchie am Kudamm wurde er auf meine so erfrischend freche Schnauze, wie er meinte, aufmerksam und holte mich ins Boot. Nach dem Tod seines Partners Wolfgang Müller brauchte er einen zweiten Mann, und das war ich. Bei ihm und durch ihn habe ich lesen und schreiben gelernt. Aus seinem Intellekt und meinen Asphaltformulierungen wurde eine spannende Symbiose. Die ersten Unikate meiner, wie ich glaubte, wirklich genialen Schreibergüsse las er, lachte auch mal und schmiss sie dann zerknüllt hinter sich. Fingerübung, irgendwann kannst du das. Ein Schlüsselerlebnis hatte ich beim Besuch des Sechstagerennens im alten Berliner Sportpalast. Riesenstimmung. Krücke pfiff den Sportpalastwalzer durch die Ruinen seiner Kauleiste. Und vor mir in einer Loge bezahlten gerade ein paar Gäste, um zu gehen. Ein junger Mann sprach einen Kellner an, um ihm zu sagen, dass er ihm die frei werdenden Plätze reservieren solle. Das würde ihm dann extra ein 5-Mark-Stück einbringen und die Getränkebestellung würde reichlich sein. Das hörte sich dann im Originalton so an. Lausch mal, Pape, in den Geierkäfig da, wo die Totenköpfe gerade mit ihren Schmonzetten Abrett machen, da rührst du uns mal der Stühle heiß, dann bauen wir dir einen Heiermann ein und mit der Tränke wirst du keine Zoros haben, klar? Da hatte ich begriffen, was des Volkes Stimme ist. Dieses Mischmasch aus Berlinismen, Jiddisch und ein bisschen Unterwelt, allein war es ja nicht, sondern die Art, wie die Diktion gesetzt wurde. Neugierig stellte ich also weiterhin meine Lauschlappen auf Empfang und da fiel mir auf, dass Menschen, wenn sie sich ungezwungen geben, in der Bahn oder in Kneipen beispielsweise, nie ganze Sätze sprechen, sondern immer nur Teile. Ich war doch mit Else im Kino, ne? Und da war, was trinkst du denn, Tee? Also der Autostreifen, ja, ich sage dir, ein PS-Geballer es war. Hat Peter eigentlich seine Buletten bezahlt bei den Motorradfritzen? Das ist ja auch wurscht, ne? Aber du, noch geiler als die Geschwindigkeit waren ja die Farben von den Wagen, ne? Und seine neue Reisschüssel, also ich mag ja die Japan-Pizza, ich finde die... Es sind überwiegend Fragmente, Puzzleteilchen, die als Ganzes aber ein Bild ergeben, dass man je nach Stimmung oder Situation einfärben kann. Es kann spannend sein oder dramatisch oder aber komisch. Und dieser letzten Variante bediene ich mich auch in der Synchronisation, wenn es das Bild einigermaßen zulässt. Komisch soll es sein, was ich den Akteuren in den Mund lege, um den üblichen verstaubten Scheiß aufzulockern. Denn ich möchte, dass die Menschen lachen. Good morning, Mr. Miller. Did you sleep well? Guten Morgen, Mr. Miller. Haben Sie gut geschlafen? Das ist zwar hart am Original, fetzt aber keiner Großmutter mehr die Banane aus der verrunzelten Hustenöffnung. Wenn man aber schön trocken und so nebenher sagt, Miller, heute schon gekotzt, Sie sehen so frisch im Schritt aus. Dann zaubert das ein offenes oder verschmitztes oder versteckt verklemmtes, aber auf jeden Fall ein Lachen ins Gesicht der Zuhörer. Noch so ein Spruch und es gibt furchtbar was aufs Maul, Junge. Das ist brutal. Das kann man aber, die Schärfe kann man ihm nehmen, wenn man es komischer sagt. Pass gut auf, Junge, dass deine Zahnbürste morgen früh nicht ins Leere greift. Oder gib acht, Gevatter, sonst kannst du dein Morgenbrötchen aus der Schnabeltasse lutschen. Galanter Handkuss und er murmelt, Sie sind nicht gerade sympathisch, Gnädigste, doch ich freue mich, Ihre Bekanntschaft zu machen, ich muss ja. Bei mir klingt das so, ich bin erfreut, dass jemand, der so mies drauf ist, noch relativ gut riecht am Griffel. Die Braut ist zwar hübsch, aber ich rate ab, die ist zu bekannt hier im Ort. Bei mir? In dieser Furche haben schon Generationen geackert, da pickt man keine Körner auf. Man kann auch ganz normale Handlungen völlig abstrakt überdrehen, sodass kein Sinn zustande kommt, die Gesamtsituation sich aber nun so komisch darstellt, dass der Lachreiz ohne Grund ausgelöst wird. Ein Hotelportier an der Rezeption. Das Telefon klingelt, der Portier spricht ein paar belanglose spanische Worte in den Hörer und er verleiht seinen Worten durchaus ein Nicken des Kopfes, Nachdruck. Sí, señor, sí, naturalmente, sí, un momento, señor, oh, yes, sí, señor, gracias, gracias, legt wieder auf. Der Text ist belanglos, todlangweilig, was haben wir gemacht? Das Telefon klingelt, er nimmt den Hörer ab und niest rein. Und das macht er 5-6 Mal, legt den Hörer wieder auf, als wäre nichts gewesen. Die Szene tobt. Große Heiterkeit, alles lacht und jubelt. Nur keiner fragt, warum niest der Mann in ein Telefon? Das meine ich. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, die Mundwinkel des Zuschauers nach oben zu ziehen. Wohlgemerkt, ich rede von Komödien, also von komischen Geschichten. Denn Humor kann man nicht eins zu eins übertragen. Also, was wollte der Originalautor seinem Volk vermitteln? Das versuche ich nun meinem Publikum in unserer Sprache rüberzubringen. Und da sollte eine gewisse Manipulation erlaubt sein, in Komödien. Zu sagen, wir müssen hart am Original bleiben, ist einfalls- und fantasielos. Ist ein Film erstmal richtig komisch, spricht sich das ganz schnell rum. Und keiner weiß, dass das eventuell nur an der deutschen Bearbeitung liegt, außer dem Verleiher. Und der ist glücklich, weil sein Film an der Kasse klingelt. Nur viele Verleiher und TV-Verantwortliche haben das bis heute nicht begriffen. Woran das liegt, das vermag ich nicht zu sagen. Vor allem aber an Fantasie und vielleicht fehlt es auch etwas an Mut. Mut, den mein Freund Karl-Heinz Brunnemann hatte. Er hatte damals schon eine eigene Firma und hat dazu gestanden, was wir im Studio produzierten. Ohne Wenn und Aber setzte er durch, dass das auch von den Auftraggebern gekauft wurde. Ohne ihn hätte es dieses Schnodderdeutsch nie gegeben. Später, als der Erfolg da war, haben sich dann alle mit den Federn geschmückt. Völlig normal in unserer Branche. Wenn der Zuschauer nach 1,5 Stunden auf seine Uhr schaut und meint, es können doch erst 20 Minuten vergangen sein, dann habe ich meinen Job richtig gemacht. Ich für meinen Teil werde auch weiterhin versuchen, die Menschen lachen zu machen. Denn mit etwas mehr Lachen wäre mehr Sonne in uns und man würde sicher vieles nicht so eng sehen. Auch bei WikiLeaks wäre vielleicht ein Augenzwinkern drin. Und diese tollen Wünsche in der Luft hängen zu lassen, damit möchte ich zum Schluss kommen. Ich sehe, mit dieser plötzlichen Wendung haben Sie jetzt nicht gerechnet. Ich darf mich also noch einmal ganz herzlich bei allen bedanken, die es ermöglicht haben, dass ich jetzt zu dem erlauchten Kreis derer gehöre, die Ehrenmitglied des Art Directors Club von Deutschland sein dürfen. Und ich danke meiner wunderbaren Frau. Ohne sie wäre ich nicht so gut beieinander und würde jetzt hier sicher nicht stehen. Danke, mein Schatz. Und ich danke Ihnen ganz herzlich und wünsche noch einen sehr schönen Abend. Danke.
Wechsel von Rainer Brandt zu Harald Schmidt und seinem Auftritt beim Deutschen Reporterpreis 2010.
Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich möchte ganz kurz vorweg sagen, ich bin sehr begeistert über die kollegiale Atmosphäre, die hier unter Journalisten herrscht. Und gestatte mir nur eine ganz kleine Anmerkung zu meinem Vorredner Axel Hacke. Das war sehr beeindruckend zu sehen, wie der Preisträger Lokalreportage einen so langen Weg, aber immerhin noch von innerhalb des Gebäudes, nach hier vorne im Applaus zurücklegen konnte. Das ist keine Garantie, verlassen Sie sich nicht drauf, für künftige Preise weit hinten zu setzen. Ich habe mehr als einmal Preisverleihungen erlebt, wo der Weg nicht mal von der Reihe 1 bis hoch aufs Podest gereicht hat für den Beifall. Auch schmerzhaft am eigenen Leib. Meine sehr verehrten Damen und Herren, eine Todsünde in einer Laudatio ist es, von sich selber zu sprechen. Aber ich kann nicht anders. Laudation ist bei mir, sind immer so, dass ich im Grunde von mir selber rede und am Schluss sage, der Preisträger ist ein Genie. Das wird allgemein gutiert. Ich stehe heute hier als enthusiastischer, leidenschaftlicher, emotionaler, sehr oft hasserfüllter Zeitungsleser. Und ich muss kurz von mir sprechen, denn ich halte die Laudatio auf einen Artikel, den ich überhaupt nicht gelesen habe. Das ist nicht ganz richtig, aber es ist ein relativ einfacher Einstieg. Es war so, dass ich den Kollegen in der Jury gesagt habe, ich bin ja kein Fachmann, ich bin kein Reporter. Ich lese Zeitungen und ich lese auch die Texte, die zur Auswahl standen heute Abend, so wie ich Zeitung lese. Das heißt, es gibt unglaublich vieles, was ich nicht lese. Das sind Artikel, die sich mit dem Thema Islam beschäftigen, mit Migration, mit Gewalt gegen Kinder. Zum einen, weil ich in den Bereichen mein Informationsbedarf gedeckt ist. Zum anderen, weil ich doch einen immer größer werdenden Bereich von Elend nicht mehr an mich ranlassen möchte. Das hat für Irritation gesorgt, aber so ist es. Ich lese entweder, weil mich das Thema interessiert oder weil ich einen Journalisten toll finde oder weil ich ihn hasse. Das ist wie beim Fernsehen. Hassfernsehen ist ein ganz entscheidendes Kriterium. Man schätzt, dass 60% eine Sendung die Sendung anschauen, weil sie den Moderator hassen. Dann hat man mir gesagt, gut, dann machen Sie die Laudatio für diesen Text. Und natürlich habe ich diesen Text heute Nachmittag gelesen. Und natürlich ist es ein großartiger Text. Und als ich ihn gelesen hatte, wusste ich auch, warum ich ihn zunächst nicht gelesen habe, weil es einfach ein fürchterlicher Inhalt ist. Nach so einem Inhalt will man eigentlich 2 Tage nicht mehr aufstehen. Es geht um die Folgen des sogenannten Dublin II-Abkommens, bei dem eigentlich festgelegt wurde, Griechenland und Italien, Spanien sollen dem Rest von Europa die Flüchtlinge und Einwanderer vom Hals halten. Der Innenminister damals war Otto Schily. Und eine dieser Folgen wird in dieser Reportage beschrieben. Es geht vorwiegend um Kinder aus Afghanistan, auch aus Afrika, die 10 Kilometer Strecke zwischen der Türkei und Lesbos in Schlauchbooten oder in Ruderbooten überwinden. Viele ertrinken oder zerschellen an Felsen, werden von der griechischen Küstenwache aufgegriffen, werden wieder zurückgeschleppt in türkische Hoheitsgewässer. Die Kinder werden ins Wasser geschmissen, es wird noch vorher ein Loch in das Schlauchboot gemacht. Das alles ist in meiner Wahrnehmung grauenhaft. Und Wenn Sie so einen Text lesen, dann geht es mir so, dass ich sage, man hat drei Möglichkeiten. Entweder man hängt sich auf oder man nimmt das Sparbuch und fährt nach Griechenland und versucht vor Ort die schlimmste Not zu lindern. Oder man erinnert sich an den guten alten Heiner Müller mit seiner Erkenntnis, die Welt ist nicht schlecht, sondern voll. Und so lag ich dann heute Nachmittag im Hotelzimmer und sah mir, es ist fürchterlich, was da passiert, aber was kann man machen? Nix. Geh mal einen Kaffee trinken. Bereite mich ein bisschen auf heute Abend vor. Ich finde, das ist eine legitime Haltung eines Zeitungslesers, denn natürlich sind die Zeitungen voll mit Artikeln dieses Härtegrades. Und wie der Einzelne damit umgeht, wird jeder für sich entscheiden. Ich habe Ihnen nur meine Haltung entschieden, was nichts daran ändert, dass ich nicht begeistert Zeitung lese. Nur, wie gesagt, die härtesten Sachen versuche ich mir mittlerweile vom Leib zu halten. Es ist ein großartig, unprätentiös geschriebener Artikel, sehr einfühlsam, ohne jemals das Sentimentale auch nur zu streifen. Soweit ich das beurteilen kann, sehr ausführlich recherchiert. Und das wirklich Tolle an dem Artikel finde ich, dass er einen ohne jeden Optimismus entlässt. Es gibt keine sozusagen versöhnliche Note zum Schluss oder ein Mustafa, der doch noch dann Bauer sucht Frau auf Deutsch versteht, sondern Griechenland ist pleite und hat mittlerweile andere Probleme, als sich noch um humanitäre Verbesserungen von Flüchtlingen zu kümmern. Das ist der Schluss des Artikels und ich vermute, so ist es. Und das ist eben die Situation, in der wir so einen Artikel zur Kenntnis nehmen. Ein toller Text, ein erschütterndes Thema und der Preis für die beste politische Reportage 2010 ist erschienen, der Text ist erschienen in der Zeit. Er heißt Der Kinderknast von Lesbos und der Preisträger ist Roland Kierbach. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch, bitteschön, das ist der Preis. Jetzt habe ich doch noch eine Frage. Normalerweise beginnen Interviews von mir mit der Frage, wie war dein Urlaub? Aber meine Frage wäre, wenn Sie so einen Artikel schreiben, wenn Sie die ganze Recherche hinter sich haben und Sie fahren nach Hause und Sie schreiben den Artikel, haben Sie das Gefühl, dass der Artikel irgendwas bewirken kann oder verändern?
Ja, ich glaube, wenn man ganz ohne diese Hoffnung wäre, würde man nicht schreiben können. Natürlich gewinnt man im Laufe der Jahre einen gewissen Realismus und weiß, dass man nicht die Welt mit einem Artikel verändert. Aber wenn man merkt, es gibt mehr Leserbriefe als sonst, man hat ein paar Leute aufgewühlt und es bilden sich Schülerinitiativen, die irgendwie helfen wollen vor Ort, was hier geschehen ist, dann finde ich das schon eine Genugtuung, ja.
Und wenn Sie sagen, ja. Wenn Sie sagen, die Schülerinitiativen wollen irgendwie helfen oder die Leserbriefe sind ausgewühlt, wie sieht das konkret aus, was die machen wollen?
Ja, sie erkundigen sich, wie sie konkret persönlich helfen können. Ich habe sie dann an Flüchtlingsorganisationen verwiesen, mit denen ich auch zusammengearbeitet habe, die auch wirklich vorbildliche Arbeit machen. Ich habe sie an lokale Initiativen verwiesen, wenn eine Schülergruppe, eine Klasse irgendwas machen wollte, dass das irgendwo natürlich irgendwo aufgefangen wird.
Also, herzlichen Dank, herzlichen Glückwunsch und weiterhin viel Enthusiasmus bei der Arbeit.
Und der letzte Bonustrack zum Thema Kinderkanal und Ermittlungsverfahren wegen Untreue und Betrugs. Werner Lange sprach mit dem MDR-Pressesprecher Dirk Terichen.
Herr Terichen, wenn es um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk geht und die Aufsicht über die Finanzen, kommt immer wieder die Frage, ist eigentlich genug Aufsicht vorhanden? Wie kommt es, dass jetzt beim Kinderkanal der aktuelle Fall, es immer wieder zu diesen Situationen kommt, wo der öffentlich-rechtliche Rundfunk am Pranger steht und für viele Millionen Gebührengelder gerade stehen muss, die aber weg sind.
Also ich bin schon der Überzeugung, dass wir beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk sehr viele Sicherheitsmaßnahmen eingebaut haben und Vorsichtsmaßnahmen eingebaut haben, dass mit dem Geld sehr, sehr verantwortungsvoll umgegangen wird. In dem speziellen Fall beim KiKA haben wir es mit einer ganz, ganz hohen kriminellen Energie zu tun. Und man muss leider konstatieren, von einem Mitarbeiter, der auch in der Hierarchie des KiKAs an zweiter Stelle gestanden hat. Wir reden über den stellvertretenden Programmgeschäftsführer, wir reden über den Herstellungsleiter. Also von dieser Seite ist das sicherlich nochmal eine Sondersituation, weil diese Person natürlich auch unsere Kontrollmechanismen en detail gekannt hat und sie deshalb aushebeln konnte.
Nun ist der KiKA ein Gemeinschaftsprojekt von ARD und ZDF. Die Federführung bei der ARD hat der Mitteldeutsche Rundfunk. Ist auch dem ZDF nichts aufgefallen?
Wir haben in regelmäßigen Abständen Prüfungen durchgeführt. Das ZDF war mit der Revision drin, gemeinsam mit dem Hessischen Rundfunk. Auch der Landesrechnungshof aus Thüringen, aus Rheinland-Pfalz hat geprüft. Unsere eigene interne Revision war mit dabei. Dort ist, was den speziellen Fall anbelangt, nichts aufgefallen. Wir können allerdings konstatieren, und da sind wir auch sehr erfreut darüber, dass es uns schon in den letzten Wochen und Monaten gelungen ist, gerade der Revision des Mitteldeutschen Rundfunks, gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft, gemeinsam mit dem Landeskriminalamt, diesen Fall auch voranzutreiben. Wir waren also die letzten Wochen und Monate an diesem Thema dran. Und gestern hat es ja dann auch die Festnahme und die Suspendierung des Mitarbeiters gegeben.
Warum muss der Anstoß immer von der Staatsanwaltschaft kommen?
Der muss nicht immer von der Staatsanwaltschaft kommen. Es war ja auch in diesem Fall nicht so, dass wir nicht vorher auch schon eigene Ermittlungen angestellt haben. Natürlich verfügt die Staatsanwaltschaft nochmal über andere Möglichkeiten, über andere Mittel und Methoden. Wir haben hier sehr, sehr eng und vertrauensvoll mit der Staatsanwaltschaft zusammengearbeitet. Sie hatte uns dann, und das kann ich auch gut verstehen, in den letzten Tagen und Wochen gebeten, unsere eigenen Bemühungen etwas hinten dran zu stellen, damit dann auch das Rechtsorgan des Staates hier einen ersten Zugriff hat.
Nun gab es, es ist jetzt, glaube ich, der dritte Geschäftsführer des Kinderkanals. Ist den anderen Geschäftsführern nie etwas aufgefallen?
Also wir haben gestern auch noch mit Herrn Beckmann telefoniert, der ja jetzt beim Norddeutschen Rundfunk Fernsehchef ist. Auch er war völlig konstatiert, dass sowas passieren konnte. Wir haben auch logischerweise mit dem jetzigen Geschäftsführer, Herrn Kottkamp, sehr intensiv gesprochen. Auch ihm ist in dieser Hinsicht nichts aufgefallen, weder was die Spielsucht anbetrifft, die ja auch in den Medien schon thematisiert worden ist, noch was diese Geschäfte anbetrifft. Also das war eine schon ausgeklügeltes System mit ganz, ganz hoher krimineller Energie.
Seit 2005 gibt es diese Unregelmäßigkeiten oder gibt es die schon länger?
Das können wir noch nicht ganz genau sagen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt in 72 Fällen seit 2005. Unsere eigene Revision wird allerdings die gesamten Geschäftsvorfälle des KiKAs überprüfen. Und es ist nicht auszuschließen, dadurch, dass es auch vorher Geschäftsbeziehungen mit dieser Firma gegeben hat, dass auch noch weitere Fälle vor 2005 zutage treten. Allerdings sind die dann verjährt. Also das heißt, die Staatsanwaltschaft kontrolliert diese Fälle und wir gucken uns natürlich das gesamte Geschäftsgebaren an.
Wie kann man sich das denn vorstellen? Wie kann man den öffentlich-rechtlichen Rundfunk betrügen?
In dem konkreten Fall sieht es so aus, dass es gemeinsam mit einem Geschäftspartner aus Berlin Scheinrechnungen gegeben hat. Scheinrechnungen, die der Mitteldeutsche Rundfunk beziehungsweise in dem Fall der KiKA, der Herstellungsleiter des KiKA, angewiesen hat und bezahlt hat. Und in der Weise ist es dann eben schon möglich, dass für Leistungen, die nicht vollständig oder nicht in dem Maße, wie in den Rechnungen beschrieben, Geld geflossen sind, die richtig gezeichnet worden sind. Das Vier-Augen-Prinzip, das haben wir festgestellt, ist nicht verletzt worden. Es gab auch immer dort die dementsprechenden Unterschriften. Wie gesagt, es handelt sich um einen Mitarbeiter, der als Herstellungsleiter das gesamte Prozedere ja zu kontrollieren hatte.
Haben Sie mal ein Beispiel, was für Dienstleistungen waren das?
Das sind ganz unterschiedliche Dienstleistungen, aber sie gehen vor allen Dingen alles aus dem Produktionsbereich heraus. Das können Bestellungen von Lichttechnik gewesen sein, von einzelnen Lampen. Sie können nicht wissen, ob dann zum Schluss bei der Produktion 10 Lampen hängen oder eben 12 Lampen. Das können Grafikleistungen gewesen sein, die nicht hundertprozentig nachvollziehbar waren. Ist da jetzt mehr Geld oder etwas weniger Geld geflossen? Alles das sind Themen, die bei großen Fernsehproduktionen natürlich auch in Größenordnungen anfallen. Ich nehme mal ein anderes Beispiel aus dem MDR oder aus dem ARD-Bereich. Ein Tatort kostet 1,33 Millionen Euro. Und Sie können sich vorstellen, wenn das in kleinen Abschnitten, in kleinen Teilrechnungen zusammengebracht wird und wenn dort eine hohe kriminelle Energie dabei ist, dass dann schon auch diese Summen bewegt werden können, über die wir hier in diesem Fall sprechen.
Kann man davon ausgehen, dass das ganze Geld weg ist oder gibt es noch Möglichkeiten, an irgendwelche Beträge ranzukommen und die zurückzuholen?
Also das ist noch zu früh, das endgültig festzustellen. Soweit ich weiß, hat die Staatsanwaltschaft gestern versucht, das Landeskriminalamt gestern versucht, Geldbeträge sicherzustellen. Die genauen Ergebnisse, da kenne ich nicht. Allerdings, wenn es sich wirklich, und danach sieht es im Moment aus, um Spielsucht handelt, ist auch mit großer Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass das dann auch sofort wieder verkonsumiert worden ist, in Spielhöllen, in Spielhallen angelegt worden ist.
Wer ist denn eigentlich, außer vielleicht dem Geschäftsführer, beim Mitteldeutschen Rundfunk und beim Zweiten Deutschen Fernsehen letztendlich dafür verantwortlich? Ist das die juristische Direktion oder ist das die Verwaltungsdirektion?
Nein, das ist natürlich der MDR als Gesamtunternehmen ist der Federführer für den Kinderkanal von ARD und ZDF. Sie sehen ja, und das ist ja auch so gewollt, dass zum Beispiel bei der Revision dann das ZDF und der Hessische Rundfunk kontrolliert, dass die Landesrechnungshöfe mit dabei gewesen sind, sowohl aus Rheinland-Pfalz als auch eben auch aus Thüringen. Insgesamt beim Mitteldeutschen Rundfunk beschäftigen wir uns in einer großen Gruppe mit der internen Revision, mit der juristischen Direktion, mit dem Fernsehdirektor, mit diesem Fall. Also hier sind alle mit eingebunden und wir sind natürlich insgesamt daran interessiert, dass das Ganze ganz, ganz schnell aufgeklärt wird.
Haben Sie schon einen Überblick darüber, wie die Presse darauf reagiert?
Also wir sind in engem Austausch, in intensiven Kontakt mit den Medienvertretern. Wir haben uns von Anfang an dazu entschlossen, sehr, sehr transparent und sehr, sehr offen über unsere Erkenntnisse, soweit das möglich ist, soweit das auch die Ermittlungen im Moment nicht behindert, darüber zu kommunizieren. Ich glaube, das wird von den Medienvertretern auch anerkannt. Ich habe im Moment nicht den Eindruck, dass dort mit dem Fingern auf den MDR gezeigt wird oder auf das öffentlich-rechtliche System gezeigt wird. Ich bin auch der festen Überzeugung, das sage ich ganz offen, dass solche kriminelle Energie in der Politik, in der Wirtschaft, in der Verwaltung und eben auch bei Medienunternehmen möglich ist und dass es so etwas gibt. Und ich glaube, es wäre schon gut, wenn man dort fair und ordentlich miteinander umgeht.
Radio 1. Nur für Erwachsene.